Egal, ob du eher der Typ Bikini und Liegestuhl am Pool bist, der Typ Gummistiefel und Zelt am Festival oder der Typ Sommerkleidli und Grillparty im Garten. Bei Ackermann findest du alles für deinen Sommer. Egal bei welchem Wetter. Jetzt mit dem Code 18112 20% Rabatt auf Mode und Wohnen. Mehr Informationen findest du auf www.ackermann.ch.
Heute bei Apropos wertvolles Wasser. Die Erde, die erwärmt sich und durch das wird sich verändern, wie viel Wasser uns in Zukunft zur Verfügung steht. Auch in der Schweiz. Wasser zum Trinken, Wasser für die Bauernhöfe und Wasser für die Industrie, das alles dürfte in der Schweiz in Zukunft knapper werden. Warum ist das so? Wie könnte das unser Leben verändern? Und was kann man dagegen machen? Über das reden wir heute in einer neuen Folge von «Apropos» vom täglichen Podcast vom «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». Mein Name ist Mirja Gabatuller und ich bin verbunden mit dem Magazinautor, Klimajournalist und dem Autor vom «Wasserbuch», Matthias Plüss. Hallo Matthias.
Hallo zusammen.
Matthias, an welchem Gewässer wohnst du eigentlich?
Ja, ich wohne im Kanton Aargau, an einem kleinen Bächli, das heisst Kätzigenbächli. Lustiger Name. Und das ist wirklich ein herziges Bächli, also sehr naturnah. Es hat viele Salamanderlarven drin und Flohkrebs und so, wie man es so von einem Bächli erwartet. Aber es hat auch eine zweite Seite, nämlich wenn es fest regnet, kann es ziemlich hoch kommen. Und wir haben also tatsächlich auch schon Überschwemmungen gehabt bei uns von diesem kleinen Bächli.
Okay. Also man kann ja sagen, die Schweiz ist ja ein Land, das eigentlich an allen Ecken Seen hat, Flüsse, Tümpel, eben so Bächle, wie es du jetzt beschreibst, die dann auch zu grösseren Bächen werden können. Die Schweiz ist ein Wasserland, man kann fast überall bedenkenlos schwimmen, das Trinkwasser aus dem Hahn ist ziemlich gut. Wie außergewöhnlich ist das eigentlich, global betrachtet?
Also global betrachtet ist das, glaube ich, schon ziemlich außergewöhnlich. Auch wenn man jetzt die Geschichte der Schweiz anschaut, sind zum Beispiel die Qualität der Seen und die Qualität der Gewässer ganz allgemein sind ganz schlecht gewesen vor ein paar Jahrzehnten. Und das haben wir irgendwie geschafft, dass die sauberer werden. Wir haben auch manchmal aber auch ein bisschen das Gefühl in der Schweiz, dass wir die Einzigen sind, wo das so ist. Das stimmt auch nicht unbedingt. Also es gibt zum Beispiel das Monitoring von der Badewasserqualität und das ist die Schweiz nur so etwa mittelmässig. Also wir sind noch nicht so super, wie wir vielleicht meinen. Wir haben auch noch etliche Seen, die einfach von Gülle verschmutzt sind, die müssen belüftet werden mit Sauerstoff. Also es ist nicht alles so gut, aber wir sind sicher global ziemlich gut. Was aber vielleicht wirklich das Besondere an der Schweiz ist, die Menge vom Wasser, die wir haben tatsächlich. Also so viele weiss, sind in der Schweiz etwa 6% vom Wasser von Europa gespeichert, vor allem mit der Gletschern im Grundwasser. Und wir haben eigentlich nur eine sehr kleine Fläche von Europa. Also die Menge vom Wasser ist eigentlich das Besondere in der Schweiz.
Und die schier unerschöpfliche Menge an Wasser, wird die auch in Zukunft noch so selbstverständlich sein wie heute?
Ich glaube, was die Gesamtmenge betrifft, wird sich nicht so viel ändern. Weil, was wir jetzt vor allem sehen mit dem Klimawandel, es wird mehr regnen im Winter und weniger im Sommer, aber die Gesamtmenge wird etwa gleich bleiben. Also das sollte sich eigentlich nicht gross verändern insgesamt. Einfach das Muster verändert sich.
Und über das Muster, das sich verändert, über das hast du vor kurzem ein langes Interview geführt mit dem Wasserexperten Klaus Lanz. Du hast dich auch selber für deine Arbeit an deinem Wasserbuch mit dem beschäftigt. Der Klimawandel, der verändert ja auch den Wasserhaushalt, nicht nur in der Schweiz, sondern weltweit. In welche Richtung?
Ja, also wir sehen global und zum Teil eben auch in der Schweiz, zu gewissen Jahreszeiten, dass es einfach trockener wird. Und beängstigender finde ich schon, dass global einfach wirklich, man kann so sagen, dass die Erde austrocknet. Und das kann man auch messen. Man kann messen, dass Böden eigentlich trockener werden. Man kann messen, dass einfach das gesamte Wasser, das in der Erde steckt, abnimmt. Und man weiß ja, das wissen, denke ich, die meisten Leute, Wasser kann ja nicht verloren gehen. Das kann nie hingehen. Und das Wasser, das abnimmt, das in der Erde nicht mehr da ist, das geht einfach in die Meer. Und das ist ja genau das, was wir auch sehen, dass der Meeresspiegel steigt und das Wasser kommt eben wirklich aus der Erde raus, wo einfach austrocknet.
Das, was du jetzt beschreibst, das Austrocknen, was sind denn konkret Gründe für das?
Ja, ich sehe eigentlich drei Gründe. Also Das eine ist einfach wirklich direkt Verdunstung. Also wenn es wärmer wird, und das wissen wir ja alle, dass es jetzt wärmer wird, gerade in dem Sommer, auch wenn es heute ein kühlerer Tag ist, aber insgesamt ist es ja sehr warm gewesen, jetzt auch im Juni. Also wenn es wärmer wird, dann ist einfach die Verdunstung grösser. Nur schon diesen Effekt kann man eigentlich messen, dass nur schon durch die Verdunstung wird es trockener in den oberen Schichten der Erde. Und dann das Zweite ist, dass das Grundwasser ausgebeutet wird. Also Grundwasser wird gebraucht für Bewässerung und auch zum Trinken. Und mit dem gehen wir einfach nicht nachhaltig um. Und zwar, das ist ein globales Phänomen. Sehr vielen Orten wird wahnsinnig viel Grundwasser aufgepumpt. Und das Grundwasser ist zum Teil ein paar Jahrzehnte alt und zum Teil aber auch ein paar Jahrhundert oder Jahrtausend oder im Extremfall sogar Millionen Jahre alt. Das wird nicht nachhaltig ersetzt. Das heisst, der Pegel von dem Grundwasser sinkt und das Wasser landet eigentlich letztlich in dem Meer. Und das Dritte, was ist, das ist das, was wir in der Schweiz vielleicht am meisten mitbekommen, das ist Gletscherschmelze. Das ist natürlich auch ein Phänomen, das global ist. Also Gletscher und künftig noch viel mehr Antarktis und Grönland, wo das Süßwasser einfach schmilzt und ja, letztlich auch einfach im Meer landet.
Du hast jetzt ja drei Gründe genannt, also Verdunstung, Gletscher und das Grundwasser. Was heisst das eigentlich genau, Grundwasser?
Ja, Grundwasser ist ein interessantes Phänomen. Es ist immer ein schwierig, sich das vorzustellen, weil man sieht es ja nicht. Und ich habe auch ein Mühe, mir das eigentlich vorzustellen. Aber das Grundwasser ist jetzt gerade im Schweizer Mittelland eigentlich fast überall oder sehr vielen Orten vorhanden. Und man muss sich so vorstellen, also wenn es regnet oder auch wenn der Schnee schmilzt und so, das Wasser geht nicht alles in die Flüsse, sondern ein Teil versickert im Boden. Und dann kann man sich mal vorstellen, wo geht das eigentlich hin? Und das hat eben Schichten im Boden, wo sich das nachher ansammelt, das Wasser. Ein bisschen einfacher vorzustellen ist sich im Jura, wo sehr löchrig ist, einfach durch den Kalkstein. Und dort fließt das Wasser schnell ab im Boden und dort hat es auch Höhlen und Gänge und so. Und dort ist das eigentlich wie so unterirdische Flüsse und unterirdische Seen. Und zum Teil kann man ja auch einsteigen, das ist das recht anschaulich. Da bei uns jetzt im Mittelland, wo, oder zum Teil im Gerbberggebiet, wo es die Höhlen nicht hat, ist das weniger ein Gewässer, sondern es ist einfach Wasser. Man kann sich vielleicht vorstellen, zum Beispiel Sandstein, der sehr locker ist und dort drin hat es Wasser. Und das fließt zum Teil ganz, ganz langsam. Also manchmal das Wasser kommt ja dann irgendwann wieder raus an die Quelle. Das kann zum Teil auch sein, dass das jahrelang im Boden war und ganz langsam geflossen ist, bis es wieder rauskommt. Und manchmal geht es auch viel schneller, es ist sehr unterschiedlich. Mhm. Aber insgesamt ist das eine riesige Macht an Wasser. Also es ist viel mehr, als jetzt zum Beispiel Gletscher haben. Ich glaube, ich habe mal gelesen, wenn man alles Grundwasser verteilen würde an die Oberfläche der Schweiz, dann gäbe es eine Schicht von etwa 3 Meter.
Wow, also liegt eigentlich ein riesiger Wasserspeicher unter unseren Füssen sozusagen. Du hast aber auch angesprochen, auch Gletscher sind in der Schweiz recht zentral. Das ist ja sozusagen der zweite grosse Wasserspeicher, oder?
Mhm, kann man so sagen, ja. Also das Grundwasser hat der Klaus Land, mein Interviewpartner, mal so als Schatz zu unseren Füssen bezeichnet. Das ist wirklich eigentlich der grosse Vorrat, der Schatz, den wir haben, der uns auch nicht verloren geht. Und bei den Gletschern, das ist leider der Teil, der uns langsam abhanden kommt, der Schmerz. Und das ist wirklich eigentlich etwas Geniales, auch für uns Menschen. Also der Reinhard Messner hat mal gesagt, wir müssen sich einen Gletscher so vorstellen, wie Süßwasserseen, die in den Himmel gekommen sind. Und das finde ich eigentlich ein sehr schönes Bild. Das ist wie wir hier unten See haben, hat es in den Bergen auch Seen, einfach gefroren. Und die Schmerzen genau im Sommer, wenn es heiß ist und wenn man das Wasser am meisten braucht, schmelzen die und liefern uns Wasser. Und im Winter wachsen sie wieder im Idealfall. Und das Gleichgewicht ist jetzt halt gestört, dass es eben zu warm geworden ist und sie viel mehr schmelzen, als sie im Winter wieder wachsen.
In der Schweiz schmelzen also Gletscher, das Grundwasser wird weniger und eben mehr Regenwasser verdunstet, auch wenn es wärmer ist. Was sind denn konkret die Folgen von dieser zunehmenden Trockenheit auch in der Schweiz?
Ja, ich kann vielleicht gleich zuerst noch kurz etwas global sagen. Also global ist der grosse Wasserverbraucher ist die Landwirtschaft. Also ich glaube etwa 70%, 2/3 vom Wasser global geht in die Landwirtschaft. Und das ist, wie man sich vorstellt, total entscheidend für die Ernährung. Und wenn dort das Wasser fehlt, haben wir das Problem einfach bei der menschlichen Ernährung. In der Schweiz ist es ein bisschen anders. In der Schweiz ist eigentlich erstaunlicherweise die Industrie der grosse Wasserverbraucher. Das weiß man eigentlich nicht so. Das ist nicht so im Blickfeld. Und die Landwirtschaft ist nicht so wichtig, weil wir in der Schweiz bis jetzt immer viel Niederschlag haben und wir nicht so viel Bewässerung haben. Was man jetzt aber sieht, das Trend in der Schweiz ist, dass schon immer mehr bewässert wird. Bewässert werden vor allem Früchte und Gemüse. Und von dem haben wir immer mehr. Und das heisst, Bewässerung nimmt ständig zu. Also es ist eigentlich eine Zeit, wo das Wasser abnimmt im Sommer, wenn wir es eigentlich brauchen für Bewässerung. Und gleichzeitig brauchen wir immer mehr Wasser für Bewässerung. Also dort sieht es einen Clash, der mittelfristig nicht wird aufgehen. Also dort muss man etwas ändern an dem. Mhm. Weniger Angst, denke ich, muss man haben um das Grundwasser, jetzt von der Menge vom Grundwasser. Einfach durch das, dass es insgesamt nicht weniger wird regnen. Es wird, Muster wird sich ändern, es wird mehr im Winter, weniger im Sommer, es wird mehr Regen geben statt Schnee. Aber die Menge, die im Grundwasser landet, wird sich nicht gross ändern. Und wir beziehen dieses Trinkwasser ja vor allem aus dem Grundwasser. Das gleicht sich eigentlich aus, wenn es jetzt nicht eine mehrjährige Dürre gibt. Also das ist halt das andere, wo man noch damit rechnen muss, wenn es mal wirklich 3-4 Jahre deutlich weniger regnet, dann können wir möglicherweise dort alles Probleme. Ich will das natürlich nicht an die Wand malen, aber das sind auch Projektionen, die es gibt im Klimawandel, dass es wirklich mal eine mehrjährige Dürre gibt. Und ja, dann müssen wir wahrscheinlich einfach wirklich anfangen zu sparen, wirklich deutlich anfangen zu sparen.
Gleichzeitig reden wir jetzt gerade in der Schweiz auch mit Blick auf zukünftige Entwicklungen immer wieder auch von dem Thema Starkregen, also dass es deutlich heftigere Niederschläge könnte geben in Zukunft, auch im Sommer, mit den entsprechenden Folgen, zum Beispiel Überschwemmungen, Erdrutsch und so weiter. Wie geht das zusammen mit dem, was du jetzt sagst, dass man in Zukunft zum Beispiel Böden wird mehr müssen bewässern?
Ja, das ist das Paradox, das im Klimawandel hinsteckt. Also, wenn es wärmer wird, haben wir aber mehr Trockenheit, mehr Verdunstung, mehr Dürre. Und gleichzeitig bedeutet warme Luft, dass die Luft mehr Wasser aufnehmen kann. Also, das kann man sich so vorstellen, dass man zum Beispiel, wenn man die Haare rechnet, verwendet man auch warme Luft vom Föhn. Also, die warme Luft kann mehr Wasser aufnehmen. Das heisst, die Luft kann mehr Wasser enthalten und das heisst, es kann stärkere Regen geben, wenn das ganze Wasser auf einmal rausgeht. Und gleichzeitig, wenn der Boden trocken ist, kann das Wasser auch schlechter aufnehmen. Und dann gibt es möglicherweise die krassen Überschwemmungen oder eben nur dann aus Asphalt noch Erdrutsch und so. Also Starkregen, Überschwemmungen und Trockenheit, die sind eigentlich verquickt. Die gehören auf eine Art eigentlich zusammen. Und das ist natürlich mit einer schönen Aussicht für die Zukunft. Ja.
Wenn wir jetzt mal versuchen, ein bisschen in die Zukunft zu schauen, was könnte es denn für, ich sage jetzt zugespitzt, das Leben von mir und dir bedeuten, wenn die Böden trockener werden, wenn das Wasser auch knapper wird?
Ja, also im Normalfall würde ich sagen, muss man wirklich in der Schweiz nicht Angst haben, dass wir überhaupt kein Wasser mehr haben. Also ich glaube, das sind andere Auswirkungen, wie zum Beispiel ganz direkt Hitze, wo sehr viele Leute darunter leiden und Leute auch sterben, sind wahrscheinlich dramatischer. Aber die Auswirkungen sind an einem anderen Ort. Also die Flüsse in der Schweiz werden deutlich weniger Wasser haben im Sommer. Unter dem liegen in erster Linie Wasserlebewesen. Denen geht es eh schon schlecht. Und wenn es dann warm wird, also ganz viele Fische zum Beispiel, werden ein grosses Problem haben. Und dann wird die Landwirtschaft ein Problem haben. Eben, das habe ich schon erwähnt, mit der Bewässerung. Weniger wird weniger Wasser geben. Man kann heute schon aus vielen Flüssen kein Wasser nehmen im Sommer, weil sie zu wenig haben. Und das wird sich massiv verschärfen. Also die Landwirtschaft ist der Ort, wo sich die Menschen anpassen müssen. Und dann gibt es vielleicht noch einen dritten Ort, das ist die Energieerzeugung. Wir haben jetzt ja auch schon gesehen, dass zum Teil die AKW müssen abgestellt werden, weil das Kühlwasser zu warm wird. Wir sehen auch, dass zum Beispiel im Ried Wasserkraftwerke weniger Strom produzieren, weil es weniger Wasser hat. Also solche Effekte, die werden stärker werden. Alles, was Grundwasser betrifft und eben Trinkwasser, ist ein bisschen weniger dramatisch. Das wird es nicht so schnell ausgehen, dass es wirklich ein Schatz ist, den wir haben und wo uns hoffentlich auch erhalten bleibt. Mhm.
Du sagst aber, Matthias, dass vor allem die Landwirtschaft wird müssen neue Strategien entwickeln müssen, weil die ein Problem haben, wenn die Flüsse und damit auch die Böden weniger Wasser haben. Was gibt es denn da für Ideen? Wie könnten die Bäuerinnen und Bauern mit dem umgehen?
Es gibt letztlich ganz viele Ideen und wir sind da, glaube ich, erst am Anfang. Also etwas ganz Einfaches, wo andere Länder schon viel mehr umgesetzt haben als wir, ist Bewässerung umstellen. Also wenn man bewässert, also sogenannte Tröpfchenbewässerung machen, dass nur ganz gezielt zu den Pflanzen das Wasser zugeführt wird. Da kann man ganz viel sparen, verdunstet auch weniger. Etwas anderes ist, dass man einfach wirklich umstellt, was für Sorten. Also man hat wirklich gesagt, weniger, ich weiß nicht, Gemüse, das sehr viel Wasser braucht, weniger Früchte, die sehr viel Wasser braucht, sondern auf Kulturen umstellen, die weniger Wasser brauchen, oder auf Sorten umstellen, die weniger Wasser brauchen, also auf resistentere Sorten. Dort kann man auch sehr viel rausholen. Und das Dritte, was man machen kann, man kann einfach probieren, wirklich mehr Wasser im Boden zu behalten. Und da gibt es auch ganz viele Methoden, die man zum Teil lernen kann aus Ländern, aus dem Mittelmeergebiet oder vielleicht auch aus Australien, wo viele trockener sind, wo es aber auch eine Landwirtschaft gibt. Und dann muss man in dem Sinn nicht Angst haben, dass einfach plötzlich wir überhaupt nichts mehr anbauen können, sondern man muss einfach anpassen. Und das ist eigentlich eine riesen Aufgabe, wo der Bauern bevorsteht. Und ja, vielleicht um nur ein, zwei Sachen zu erwähnen, also etwas, wo so ein bisschen schon darüber geredet wird, ist der Agroforst. Das heisst, probieren wirklich Bäume zu pflanzen auf den Feldern. Das hilft zu verschatten und auch hilft das Wasser im Land zu behalten. Etwas anderes, was man noch nicht so kennt, was ich jetzt aber so ein bisschen thematisiert habe in letzter Zeit, sind die Keylines. Das kommt aus Australien. Das ist eigentlich eine Form, eine Methode, auf hügeligem Land so eine Art Gräben zu machen, horizontale Gräben ins Land, wo sich das Wasser sammeln kann. Wo einerseits verhindert, dass das Wasser einfach abfließt und im schlimmsten Fall nur den Boden mitreisst. Wo andererseits aber auch das Wasser kann versinken, ja, versickern im Boden und so erhalten bleibt. Wo man auch noch anreichern kann mit Bäumen zum Beispiel. Und da gibt es so erste Pioniere, die das machen und ja, man weiß wirklich, dass man mit diesen Methoden Trockenheit kann begegnen und gleichzeitig auch den starken Niederschlag. Also das finde ich auch etwas Interessantes, was ich jetzt gelernt habe im Interview mit dem Klaus Land. Alles, was man macht gegen Trockenheit, hilft auch gegen starken Niederschlag. Das ist vielleicht eine gute Nachricht, die man mitnehmen kann.
Es gibt also durchaus Ideen, wie man mit dem umgehen kann. Wird denn das auch gemacht? Also versucht man sich da auch vorzubereiten für die Zukunft?
Es gibt erste Pioniere, die das machen. Es sind aber wirklich wenige. Und was muss passieren, ist, dass wir wirklich mit lernen von diesen Pionieren. Da sind dann auch die Landwirtschaftsverbände gefordert. Das nach meiner Schätzung passiert da noch viel zu wenig. Zum Teil auch die landwirtschaftliche Ausbildung. Da kann ich mir sagen, da passiert auch noch nicht wahnsinnig viel. Und die ersten Leute sind meistens sehr interessante, die wirklich mit sehr viel Herzblut und sehr viel Arbeit das probieren umzusetzen bei sich. Wo man aber heranschauen kann, sind Gebiete, die sehr trocken sind. Ein Beispiel ist Brandenburg. Es ist so ein Hotspot von der Trockenheit zu Europa. Erstens, weil es sehr wenig regnet und zweitens, weil die Böden nicht viel Wasser aufnehmen. Und dort wird schon sehr viel gemacht. Und dort wird zum Beispiel das mit dem Agroforst schon auf grösseren Flächen ausprobiert. Und ich denke, wir müssen uns in der Schweiz auch daran gewöhnen, auch einfach ins Ausland zu schauen und zu lernen. Gerade auch, weil unser Klima ja jetzt langsam wechselt. Ja, man sagt so in Richtung Mittelitalien. Also dann ist es auch logisch, dass wir dort hinschauen, wo jetzt das Klima heute schon herrscht.
Du hast gesagt, ein grosser Vorzug, den wir haben, sozusagen, ist die Versorgung mit Grundwasser. Da sind wir ziemlich gut versorgt. Aber man muss auch sagen, auch da gibt es ein Problem. Um was geht es?
Ja, wie gesagt, ist meine ja nicht so das Problem, aber Qualität. Und das ist auch ein Thema, das vielleicht noch viel zu wenig im Fokus ist. Man hört zwar ab und zu davon, aber das Ganze. Und das hat auch mich erschreckt. Ja, das müssen wir eigentlich viel mehr ins Auge fassen. Und zwar ist es wirklich so, dass eigentlich in der ganzen Schweiz immer mehr Trinkwasserfassungen zugehen. Also Orte, wo unser Trinkwasser genommen wird und in die Leitungen da werden und wir nachher davon trinken. Es ist nicht zu wenig. Wenn wir eben so ein wasserreiches Land sind, hat es immer noch genug. Es wird halt dort und da und dort immer wieder etwas zugemacht und hat wieder von jemand anders genommen, wieder etwas verbunden und dort wieder eine Leitung geleitet. Aber es kommt mittelfristig an die Grenze, weil es einfach keine neuen Fassungen mehr gibt und immer mehr von diesen bestehenden Fassungen zugehen.
Mhm. Wieso gehen denn die zu?
Ja, es gibt unterschiedliche Gründe, aber es ist zum Teil wegen Nutzungskonflikt. Man muss wissen, ein Ort, wo zum Beispiel Landwirtschaft betrieben wird oder wo gebaut wird, direkt darüber kann man unter dran kein Wasser fassen. Und das andere grosse Thema sind Verschmutzungen. Pestizide vor allem, aber auch Dünger, also Gülle, wo ins Grundwasser kommt oder Abbaustoffe, die ins Grundwasser kommen und wo einfach problematische Stoffe enthalten, die, wenn sie zu hoch sind, nachher so unmöglich machen, dass man das Trinkwasser noch trinken kann.
Was weiss man denn über die Folgen von diesen Stoffen, die zum Teil auch sich in diesem Wasser sammeln?
Und Detail, was es für die Menschen betrifft, weiss man noch nicht so genau. Das ist zum Teil auch schwierig nachzuweisen. Es sind zum Teil Effekte, die über Jahre gehen. Aber ich finde es schon recht beängstigend, dass jetzt vor allem zum Beispiel so Pestizide, ich meine, was sind Pestizide? Das sind eigentlich Mittel, die dazu gemacht sind, zum Beispiel Insekten zu töten. Und dass das nicht unbedingt gesund ist für Lebewesen, ja, ist relativ naheliegend. Und man weiss zum Beispiel, da hat es jetzt Studien gegeben, das ist alles recht neu, das haben wir bis vor kurzem gar nicht gewusst. Im Grundwasser gibt es Lebewesen, da gibt es auch ein ganzes Mikrobiom, das dort drin ist, also eigentlich wirklich Mikroben, die dort leben, aber auch zum Beispiel Flohkrebsen, so kleine Tiere, kleine Krebschen. Und wenn sie jetzt ins Grundwasser, wenn man das testet, unter einem Landwirtschaftsland, wo intensiv beackert wird, hat es dort 5-mal weniger Lebewesen, als wenn man es zum Beispiel testet unter einem Wald. Und das ist ein echt krasser Faktor 5. Und im Wald weiss man, mindestens bis jetzt darf dort eigentlich kein Pestizid ausgebracht werden. Und ich denke, das ist eigentlich ein recht klarer Effekt von der Landwirtschaft, dass dort, wo Intensivlandwirtschaft ist, ist das Grundwasser halt einfach viel mehr belastet als unter dem Wald. Und ja, man weiss zum Teil auch jetzt im Extremfall von Bauern, die stark ausgesetzt sind, der Pestizide, dass jetzt wirklich beim Ausbringen, dass dort, man findet zum Beispiel, dass Parkinson verbreiteter ist. Der Effekt ist eigentlich nachgewiesen. Und das finde ich auch recht krass. Also, dass man eigentlich von einem Pestizid, wenn es intensiv ist, man kann Parkinson nicht bekommen. Da muss man jetzt keine Angst haben, wenn man das trinkt. Das sind viel, viel kleinere Mengen, dass man jetzt wegen dem Parkinson nicht bekommt. Aber das ist einfach ein Zeichen, dass es das wirklich einfach nicht gesund ist. Und zum Teil wirklich einfach noch zu wenig wissen. Aber was man daraus lernen muss, ist, dass man wirklich nicht aufpassen und wir probieren, das zu stoppen. Weil was im Grundwasser ist, das man kann nicht runtergehen und das Grundwasser irgendwie säubern. Und das sind vor allem, zum Teil sind sie auch so sogenannte Ewigkeitschemikalien, die bleiben einfach erhalten. Wenn die mal drin sind, sind die einfach drin. Die kann man nicht einfach filtern oder irgendetwas machen damit. Und darum müsste man eigentlich möglichst schnell ist darum bemühen, dass nicht weitere Giftstoffe und problematische Stoffe ins Grundwasser gelangen.
Jetzt sagen ja die Landwirtschaftsverbände zu dem Thema, eben, dass sie genau halt die Dünger und die Stoffe brauchen, um effizient zu wirtschaften, eben gerade um die Ernährung auch sicherstellen. Und der Gebrauch von solchen Stoffen sei ja schon deutlich zurückgegangen. Was würdest du zu dem sagen?
Ja, das ist ein grosses Thema und auch noch ein schwieriges. Ich werde auf keinen Fall irgendwie so ein Landwirtschaftsbashing machen. Es sind zum Teil sind es auch eher die Agrarkonzerne oder die Landwirtschaftsverbände und Politik, die das Problem sind und nicht die einzelnen Bauern, wo es ja zum Teil wirklich nicht gut geht und sie sich einfach bemühen, nach bestem Wissen und Gewissen. Also, die Sache ist jetzt, glaube ich, schon abgenommen, die Menge von Pestiziden, die ausgebracht werden, aber es werden zum Teil halt neue Pestizide ausgebracht, die dann stärker sind. Also, es geht eigentlich gar nicht unbedingt nur um die Menge. Und insgesamt sehen wir eigentlich in der ganzen Biodiversität, die betroffen ist von den Pestiziden, sehen wir eigentlich keine Verbesserungen. Und wenn man von Ernährungssicherheit redet, und um das geht so letztlich, wenn man sagt, ja, wir brauchen es halt, damit die Ernte nicht abnimmt. Also wenn man von Ernährungssicherheit redet, müssen wir eigentlich über ganz andere Sachen reden. Und eigentlich hauptsächlich darüber, dass in der Schweiz, ich glaube, 85% von der Landwirtschaftsfläche für Tierfutter verwendet wird. Das finde ich auch eine recht krasse Zahl. Also es gibt natürlich viele Flächen, wo man gar nichts anderes machen kann als Tierfutter, vor allem in den Bergen, wo einfach nur Gras wächst. Aber auch auf den Ackerflächen wird die Mehrheit der Flächen eigentlich für Tierfutter verwendet. Also für Gras und für Getreide oder Mais oder so, wo nachher Tiere überkommen. Und wenn wir von Ernährungssicherheit reden, dann müssen wir in erster Linie sagen, wir müssen mehr Pflanzen selber essen und weniger Tiere. Und wenn wir das in einem gewissen Ausmaß machen, könnte man viel, viel mehr gewinnen für die Ernährungssicherheit, als dass man jetzt auf Teufel komm raus eigentlich mehr Pestizide in die Flächen buttert.
Es gibt ja politisch immer wieder die Anläufe, auch das Brauchen von Pestiziden stärker zu regulieren. Und man muss sagen, die scheitern auch immer wieder. Also Trinkwasserinitiative und Pestizidinitiative zum Beispiel. Das Thema, das scheint nicht sonderlich populär, oder täuscht das?
Ja, ich bin nicht ganz sicher. Also ich erlebe es immer wieder, dass das Thema Wasser sehr populär ist, weil es etwas ist, was uns Menschen auch sehr nahe ist und das sehr existenziell ist. Und die Vorstellung, dass wir vielleicht kein Wasser mehr haben oder kein sauberes Wasser mehr haben, ist doch sehr beängstigend. Und ja, in diesen Abstimmungen, ja, es ist halt, wie das dann ist in den Abstimmungskämpfen. Da werden halt andere Ängste aufgebracht. Eben zum Beispiel, wir haben dann irgendwie plötzlich kein Essen mehr. Und das ist natürlich genauso existenziell, wie man sagt, man hat kein Trinken mehr. Ja, schwierig. Also ich glaube, insgesamt sind Menschen recht ansprechbar aufs Thema Wasser. Und ich meine, niemand, jetzt auch gerade bei den Bauern, niemand will, dass das Grundwasser verschmutzt wird. Also es ist etwas, was alle sofort verstehen und alle Gemeinden sofort verstehen. Und ja, das ist vielleicht etwas, was wir kollektiv anpacken müssen, dass man politisch und einfach ja, in der realen Umsetzung das so gestaltet, dass man das Wasser einfach schützen. Ja. Also zum Beispiel mit grösseren Grundwasserschutzzonen.
Matthias, ich möchte zum Schluss noch darauf schauen. Du sagst, Wasser ist etwas, wo wir eine emotionale Verbindung dazu haben. Wir haben vorher schon gesagt, fast jeder von uns lebt an einem See, an einem Bach, an einem Fluss, an einem Weiher. Was müsste passieren, damit die Schweiz in Zukunft immer noch so stolz darauf sein kann, ein Wasserland zu sein?
Ja, ich möchte da vielleicht eine Idee aufgreifen, die Klaas Lanz im Interview gesagt hat. Ich glaube, was wir wirklich brauchen, ist eine nationale Wasserstrategie. Also wir haben eigentlich in der Schweiz, und das auch wirklich im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, wir haben wirklich kein Bewusstsein für das Wasser. Es wächst jetzt ein bisschen, aber immer noch an einem sehr kleinen Ort. Und wir wissen ganz viele Sachen nicht in der Schweiz. Wir wissen nicht, wie viel Wasser verbraucht wird, wie viel Wasser entnommen wird, wie viel Abwasser es nachher rausgeht. Wir wissen nicht, wie viel die Industrie Wasser verbraucht. Das ist, wie gesagt, eigentlich der grösste Teil. Und wir wissen es nicht bei den Bauern. Also wir wissen natürlich schon, wie viel Wasser gezahlt wird, jetzt, was von den Wasserwerken kommt. Aber viele Bauern und Industrie haben eigene Quellen und dort wissen wir eigentlich nichts darüber. Und gerade bei diesen Konflikten, die kommen, beim Grundwasserkonflikt oder auch bei dem Wasserkonflikt im Sommer, wenn es zu wenig Wasser wird, halt der Fluss, dann braucht es eigentlich Prioritäten, eine nationale Strategie, die sagt, ja, wenn so und so zu wenig Wasser hat, dann machen wir das und das. Also dass man das wirklich, ja, dass es eine Stelle gibt im Bund, wo das anpackt und wo eine Strategie entwickelt und wo man sich nachher daran halten kann, das braucht etwas übergeordnet. Und nicht nur einfach die einzelnen Bauern oder die einzelnen Gemeinden, die da vor sich hin wursteln. Mhm.
Gibt es etwas, was dir selber Hoffnung gibt, dass man das hinbekommt, so eine übergeordnete Strategie?
Gut, wie es dann politisch umgesetzt wird, ist nochmal etwas anderes. Also was mir Hoffnung gibt, ist, dass die Leute, das habe ich vorher schon erwähnt, dass die Leute wirklich ansprechbar sind auf das Wasserthema. Und das sehen wir eigentlich an vielen Orten. Eine Sache, die mir zum Beispiel Hoffnung gibt, sind die Naturierungen. Da wird schon sehr viel gemacht, eigentlich immer noch viel zu wenig, aber es wird in den letzten Jahren wirklich mehr gemacht. Also dass man ganze Flussabschnitte renaturiert, neue Auengebiete macht. Gerade im Kanton Aargau ist sehr viel gemacht worden, aber auch an anderen Orten. Der Limmatzell renaturiert werden. Oder zum Beispiel auch im Inn ist sehr viel gemacht worden. Und wenn man das nachher sieht, wenn so ein Fluss aufgetaucht wird und verbreitert wird, dann sieht man auch, wie den Leuten wirklich das Herz aufgeht, wenn man das sieht. Und das, glaube ich, das ist etwas, wo man sehr viele Leute kann ansprechen damit. Also es sieht einfach sehr schön aus, wenn so ein Fluss renaturiert ist. Aber der kann nachher auch viel mehr Wasser speichern in der Landschaft, indem er breiter wird. Und das hilft uns, wie erwähnt, nicht nur gegen Trockenheit, sondern auch gegen Hochwasser. Also kann dann auch mehr Wasser zurückgehalten werden. Und vielleicht etwas Zweites, was mir dort auch Hoffnung gibt, ist der Biber. Hm. Über das habe ich auch geschrieben. Das ist auch etwas, was man ein bisschen unterschätzt. Aber der Biber, der zurückkommt und wirklich in einem grossen Mass zurückkommt in die Schweiz, den müsste man wirklich willkommen heißen. Weil der macht eigentlich genau das Gleiche. Der tut die Landschaft renaturieren. Und der macht es im Gegensatz zu uns Menschen, wo es aber Millionen kostet, nur um einen kleinen Flussabschnitt zu renaturieren, macht das gratis. Also der sorgt auch dafür, dass Flächen überschwemmt werden, dass es Retentionsflächen gibt, wo das Wasser reinfließen kann. Er macht etwas gegen Hochwasser, er macht etwas gegen Trockenheit, er macht etwas für Biodiversität. Also das ist vielleicht auch eine politische Auseinandersetzung, die uns noch bevorsteht, weil es da jetzt ja auch schon Widerstände gibt, wo es heisst, man muss den Biber abschießen. Ja, das wäre etwas ganz Konkretes, wo wir könnten jetzt auch politisch uns darauf einigen, dass wir den Biber willkommen heißen und schauen, dass es ihm gut geht und dass er sich möglichst kann ausbreiten kann. Mit ein paar Ausnahmen, wo er vielleicht auch Schäden anrichtet, das kann man im Einzelfall anschauen. Aber im Großen und Ganzen ist das eigentlich unser Freund, der Biber, was das Wasser betrifft.
Wer noch mehr will wissen dazu, was der Biber für uns leisten kann, sozusagen, ich empfehle auch sehr den Newsletter Planet Plus, der von Matthias Plus geschrieben wird. Man kann den abonnieren bei uns auf der Webseite und in der App. Danke für das Gespräch heute, Matthias.
Gern geschehen.
Und wer sich noch mehr das Thema Wasser möchte vertiefen, wir verlinken auch gerne noch das Interview mit dem Klaas Lanz, das erschienen ist im Magazin, im Beschrieb zu dieser Episode. Und das war es, die heutige Folge vom Podcast «Apropos». Mein Name ist Mirja Gabatuller. Ich habe gerade mit dem Matthias Plus und die Folge produziert hat der Tobias Holzer. Die nächste Folge von uns, die hören dir morgen wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao miteinander.